Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend.
Nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt doch noch Seitenwechsel, der Podcast.
Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Dann mal los. Oh, Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
Lieber Carsten, ich begrüße
dich. Liebe Jana.
Ich begrüße dich ganz recht herzlich.
Ich dich auch. Ja, leider sehen wir uns nicht so leibhaftig gegenüber sitzend, aber das macht nichts. Da freue ich mich schon wieder, wenn es dann vielleicht im Dezember soweit ist. Ansonsten bin ich ja immer noch in Düsseldorf, aber du bist ja aus dem Urlaub zurück, richtig?
Ich bin aus dem Urlaub zurück, genau. Und jetzt möchte ich nochmal schnell ein Hallo an die Zuhörer richten. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich bin wieder im kalten Berlin angekommen und freue mich sehr, wenn wir beide uns mal wieder haptisch gegenüber sitzen und uns mal wieder umarmen können. Es wird mal Zeit.
Ja, ist richtig. Du weißt ja, das fehlt mir auch. Ich bin ja auch nicht so ein großer Zoom-Fan, aber die Technik ermöglicht es zumindest, dass wir heute unseren Podcast so super über die Bühne bringen können. Mit einem tollen Thema. Mhm. Das Thema heißt heute Leben für die Show. Und da haben wir zwei Personen, die wir euch vorstellen oder die wir im Format Seitenwechsel vorstellen. Die sind der Meinung, ihr Leben ist die Show und die Bühne und dafür geben sie alles und opfern viel, vor allem erstmal Zeit. Da ist zum einen die Sarina Böker, die trainiert täglich für ihren Traum, eines Tages auf den Musicalbühnen dieser Welt zu stehen. Die ist extra aus ihrer Heimat weggezogen. Ich glaube, sie ist auf der Stage School in Hamburg und versucht dort eine tolle Musical-Darstellerin zu werden, was ich natürlich in jedem Fall toll finde.
Was du wahrscheinlich fühlst. Ja, wir haben auf der anderen Seite die Viktoria und sie arbeitet seit kurzer Zeit als Stripperin auf der Reeperbahn in Hamburg. Dafür lebt sie auch durch ihre Arbeitszeiten bedingt komplett an der Gesellschaft vorbei. Das Interessante ist ja eigentlich, lieber Carsten, so wie wir es vorgestellt haben, bewegen wir beide uns eigentlich auch im Seitenwechsel, denn irgendwie trifft das ja schon uns beide, diese Themen.
Ja, das kann man so sagen, ne? Meine Liebe. Heute sind wir ja in einer besonderen Situation, weil wir ja heute so ein bisschen der Seitenwechsel sind, wollen wir mal gucken, was das Gespräch so ergibt. Ja. Du hast ja auf dem einen Gebiet ein bisschen Erfahrung gesammelt im Leben oder ganz schöne Erfahrungen.
Ja.
Und ich
du
auf der Theaterbühne. ein bisschen länger aufgrund des Alters. Also dann gucken wir mal an, wie wir uns da annähern, denke ich mal. Aber das gibt vielleicht ganz gute Standpunkte. Ja, gut,
aber sag
ich
mal,
glaube, wir müssen...
Carsten, wie viele Jahre stehst du eigentlich schon auf der Bühne? Ich habe gerade mal versucht, im Kopf zusammenzuzählen, aber das wird ja schon an die 40 grenzen, ne?
Richtig.
Das Obwohl du erst 40 bist.
Du bist so lieb. Also, ich stehe noch etwas länger auf der Bühne, aber wenn man das wirklich mal mit ernsthaften Theaterengagements so dann mal die Zeitrechnung beginnen würde, dann ist das so, dass ich im nächsten Jahr 40 Jahre auf der Bühne stehe.
Wow.
Das war zum ersten Mal 1984, noch als Schauspielstudent. Das war so das erste wirkliche, da habe ich wirklich gespielt, in einem Theater in Berlin, noch von der Schauspielschule weg. Ja, das sind jetzt fast 40 Jahre. Ja, ich denke mal, da kann man schon von einer kleinen Lebenserfahrung oder Erfahrung auf diesem Gebiet sprechen.
Hast du eigentlich damals gedacht, als du so die ersten Schauspiel- und Theaterversuche gemacht hast, dass das wirklich dein absolutes Lebensthema wird? Also war das auch Ziel von dir, dass das wirklich der Job deines Lebens wird? Oder hast du gedacht, ich probiere das mal aus und guck mal, was mich hintreibt?
Nee, eigentlich nicht. Ich hab schon gedacht, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass das ist erstmal eine tolle Ausbildung, eine Grundausbildung, die habe ich auch genossen. Klar, ist ja allgemein bekannt, zuerst diese anderthalb Jahre Musikhochschule und dann die Schauspielschule. Ich wusste aber, ich will vielseitig arbeiten. Und das hat mich dann auch von der Musikhochschule zur Schauspielschule zurückgebracht, Wie vielseitig das dann werden sollte, das konnte ich natürlich nicht ahnen. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Rüstzeug, das ich mir da geholt habe und das mir auch vermittelt wurde, dass ich da also auch genug Handwerkszeug zur Verfügung hatte, um später auch auf der Bühne und auf richtig großen Bühnen bestehen zu können. Da bin ich auch sehr dankbar.
Ja, ja, ist schon spannend. 40 Jahre. Ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr drauf anstoßen.
Ja, klar, machen wir auch. Und ja, es wird ja immer so mit Bühnen, gibt es ja immer so Bühnenjubiläumsveranstaltungen. Das ist manchmal ein bisschen peinlich, aber ja, vielleicht gibt es da was. Mal sehen. Ich spiele auf jeden Fall 24 auch Theater. Und da wird das sicherlich auch eine Rolle spielen. Mal sehen, vielleicht auch medial, ja, mal gucken. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man einfach auf einer Bühne gut ist. Mhm. Und solange man das auch möchte und will, da soll die Bühne auch das berufliche Zuhause sein. Du, ja, sag mal, wie war das bei dir, als du gesagt hast, ja, ich gehe da mal hin, ich guck mal, ich sammle mal Erfahrung. Wir haben ja schon ein bisschen, oder die Zuhörerinnen und Hörer wissen ja schon so ein bisschen über dich Bescheid, aber wie war das bei dir? Hast du dann gesagt, ja, das ist es, sofort, oder du bist ja da auch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, ne, damals?
Total, ja. Ich war ja gar nicht am Anfang so darauf bedacht, dass es jetzt irgendwie eine Striptease-Karriere wird, die es ja dann für ein paar Jahre auch war. Aber ursprünglich konnte ich mir schon vorstellen, dass ich irgendwas in der Richtung erstmal nebenbei machen möchte. Also es hat mich ja immer wirklich eher begleitet in meinem anfänglichen Berufsleben, als dass es jetzt ganz ausschließlich der Fall war. Aber ich konnte mir schon vorstellen, dass es einfach eine gute Zeit lang ein Thema ist, was mich begleitet, wusste aber auch, wenn es um Familiengründung geht oder natürlich dann irgendwann um Kinder und so. Also als Schwangere steht man in der Regel dann nicht mehr auf der Bühne. Das war mir dann schon klar, dass es eher ein Abschnitt wird.
Ist auch gut. Ja, gibt es das eigentlich, dass man als Schwangere Striptease macht? Nee.
Das
auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn?
Bestimmt. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil schwangere Frauen haben tatsächlich auch für viele Männer einen sehr ansehnlichen Reiz. Also es macht für viele Männer schon...
Ja, aber ich finde ja, eben wollte ich gerade sagen, also schwangere Frauen sind doch hocherotisch. Ja. Nur, ich weiß nicht, ob man damit unbedingt dann den Gedanken des Tanzens verbindet oder des Striptease.
Ja, glaube ich. Also ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass es das gibt, aber mir ist es damals nicht begegnet und ich hoffe auch nicht, dass das so ein riesen populäres Thema ist, sondern wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel, dass schwangere Frauen dann sagen, ich tanze noch bis 2 Tage oder manchmal 2 Stunden vor der Geburt dann noch weiter.
Nee, das ist ja auch dann ein bisschen körperlich zu anstrengend, glaube ich. Noch eine Frage, wie ist denn das eigentlich? Weil gibt es da auch keine Altersbegrenzung? Letztendlich ist doch nur eine Frage der persönlichen Ästhetik, wann ich als Frau entscheide, ich höre auf damit, oder? Gibt es da, entschuldige bitte, auch Damen im besten, in den Middle Ages oder in den Best Ages, die noch strippen, gibt es doch eigentlich nicht, oder?
Also ich glaube,
interessiert mich gerade mal.
Ja, ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, wie alt waren eigentlich meine Kolleginnen damals. Ich war ja in einer Agentur mit relativ vielen Frauen und ich weiß, dass so, ich sag mal, das alte Eisen tatsächlich dann so Mitte 30 war. Also das war dann wirklich schon so, dass dann auch viele Kunden gesagt haben, Mensch, na, wir hätten schon ganz gerne ganz junges Fleisch irgendwie. Anfang, Mitte 20 war den am liebsten. Und ich glaube, da ist
was,
es tatsächlich...
Aber, ja, was ja, aber, was ja ungerecht ist, weil Frauen sind ja auch mit 40 und 50 hocherotisch.
Ja, absolut.
Eigentlich Quatsch. Und da gibt es ja Mädels, die sind so, also die haben ja bessere sportliche Voraussetzungen oder auch... Entschuldigung, Figuren als manche 20-Jährige.
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Aber wenn ich mal so überlege, habe ich eigentlich selten Frauen gehabt, die älter als Mitte 30 waren. Warst du schon mal in einem Table-Dance-Laden und hast da Frauen, was hast du so vom Alter der Frauen so ungefähr gesehen?
Ja, ich war im Table-Dance-Laden. Wir haben ja sogar mal bei Freunde fürs Leben eine längere Zeit im Dollhaus gedreht. Das war damals in Hamburg. Ja, dann sind wir mit den Mädels ein bisschen ins Gespräch gekommen. Das war sehr lustig. Dann haben die gesagt, Mensch, kommt doch mal vorbei abends und so. Und dann sind wir dahin, auch mit ein paar Kollegen. Das war, glaub mir, ein sehr, sehr lustiger Abend.
Das glaube ich.
Weil man natürlich ein anderes Verhältnis dazu hatte und dann fast albern war, wenn man da den Mädel, mit dem man vorher stundenlang gedreht oder gesprochen hatte, irgendwie einen Dollarschein ins Höschen stecken sollte. Das war natürlich dann irgendwie zwischen uns anders. Aber sehr, 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 sehr witzige Abende und haben auch richtig gut gefeiert. Mhm. Aber es stimmt wirklich, ich habe da nicht, also keine Frauen gesehen, die, sagen wir mal, älter waren als 30, 35. Habe mir damals aber gar keine Gedanken gemacht. Aber eben, jetzt werden wir mal drüber sprechen, das ist ja meistens so, dass man, wenn man darüber spricht, dann doch zu nochmal anderen Gedanken kommt. Eben fiel mir das so auf, dass man gerade jetzt in den sozialen Netzwerken öfter mal so Fitness-Damen sieht. Mhm. Die sind weit über die 40 und die haben natürlich super Form, die auch Fitness-Tutorials vorstellen, dann auch Übungen zeigen, vor allem Bauchmuskelübungen, da gibt es ja Mädels, alter Verwalter, holla die Waldfee, also sind richtig, richtig gut in Shape. Und da sagen wir, wenn die jetzt auf eine Bühne gehen würden, könnte ich mir vorstellen,
gerne
sind die durchaus attraktiv. Ja, ja, klar.
Total. Ja, total. Aber es ist mir damals tatsächlich seltener, oder ich würde sagen, eigentlich gar nicht begegnet. Wobei ich glaube, dass der große Unterschied auch zur Theaterbühne ist, wenn wir jetzt hier die beiden Protagonistinnen haben.
Wenn du wissen willst, über wen die beiden hier so heiß diskutieren, schalte ein. Jeden Montagabend um 1.15 Uhr auf RTL Seitenwechsel, die Welt mit anderen Augen sehen. Oder jederzeit bei YouTube und RTL Plus.
Ich glaube, das Striptease ist dann doch eher alterstechnisch begrenzter auszuführen als jetzt die Theaterbühne, also, oder?
Ja, behalt mal den Gedanken bitte bei dir. Was ich total wichtig finde, ist nochmal der Begriff, den du gerade gesagt hast. Ja, die wollten immer frisches Fleisch. Komischerweise oder vielleicht gutartigerweise habe ich das nie so empfunden. Ich habe das nie als eine Art Fleischbeschau empfunden, sondern klar, gab es da Riesenunterschiede. Also manche Mädels konnten sich richtig gut bewegen und manche eben nicht. Na gut, es gibt halt welche, die tanzen können, die haben eine Körpermitte. Und da gibt es welche, wo du denkst, na, da würde ich dir ein bisschen nochmal ein Rüstzeug an die Hand geben, aber bitte mach den Job hier, wenn er dir Spaß macht. Da wirst du ja auch große Unterschiede festgestellt haben. Ja, absolut. Aber Rhythmusgefühl, das ist ja auch in dem Job, glaube ich, eine große Bedingung, dass man da wirklich auch ein gutes Gefühl entwickelt.
Ja.
Aber ich habe das nie als, wie gesagt, eine Fleischbeschau empfunden, sondern immer habe ich gesagt, okay, es gefällt mir oder gefällt mir nicht so. Aber ich habe die Frauen immer als sehr selbstbestimmte Mädels wahrgenommen. Also ich habe nie erlebt, dass da irgendwie Mädels waren, die wo das Gefühl hattest, auch die müssen das jetzt machen. Und die haben das auch gerne gemacht. Und das war immer ganz, ja, das war immer wie so ein visuelles Geben und Nehmen. Also niemals so, dass man nur gesagt hat, ich komme hierher und bin als der Zuschauer was Besseres.
Ja, so ging es mir ganz genauso, muss ich sagen. Ich habe mich auch immer sehr in meiner Kreativität herausgefordert gefühlt. Also das hat ja schon was mit Leidenschaft zu tun und mit einer gewissen Kunst einfach. Ne? Also ein guter Striptease, der spielt ja eben mit den Reizen und ist nicht so, wie es viele heutzutage wahrscheinlich eher im Kopf haben, so dieses blanke, ich zeig dir alles, kannst alles von mir haben und sehen. Ne? So ist es ja damals zu meiner Zeit überhaupt noch gar nicht gewesen. Da hat man auch noch nicht alles ausgezogen, sondern da blieb dann im Endeffekt der Slip häufig an. Und das, muss ich sagen, hatte dann natürlich auch nochmal so den Reiz, ich zeig dir was, ich gebe dir was von mir, aber bei weitem nicht alles. Also das hat natürlich dann nochmal so ein bisschen die Kunstform unterstützt. Ich glaube, das ist halt heute
in manchen Clubs anders. Also ich würde dich da sogar nochmal verbal unterstützen. Ich finde das gar nicht unbedingt notwendig, dass man da alles und gleich und ganz aus, halb aus, das finde ich völlig uninteressant. Das hat mich gar nicht interessiert, ob das Mädel eine Hose auszieht oder so. Das ist dann auch nicht mehr Teil der Show, sondern dann wird's ja eine Fleischbeschauung. Also für mich war das immer erotischer, wenn die Mädels da sich bewegt haben. Und das war für mich die Show. Und ob die jetzt da, wie man so schön sagt, blank zieht, das hat mich ehrlich gesagt nicht so interessiert.
Ja, aber nochmal kurz zurück. Ich habe mir die Frage jetzt gemerkt. Was sagst du so zum Thema Altersentwicklung in der Theaterbranche?
Naja, also wenn, da ist es natürlich so, dass ja ab dem Beruf 35 der Beruf eigentlich erst anfängt, zumal für Männer. Also bin ja jetzt 63 und spiele hier gerade eine Rolle, die ich ja mit 35 hätte gar nicht spielen können.
Stimmt, ja.
Auch nicht von der Lebenserfahrung und auch nicht von der Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich klar. Das ist wie bei Profitänzern. Da ist die Karriere mit 35 zu Ende.
Ja,
auch
oder
bei
Sportler.
Profisportlern, Fußballern. Du kannst bestimmte Schnellkraftergebnisse, die kannst du einfach nicht mehr erzielen. Im Ausdauerbereich gibt es dann nochmal welche, die dann 40, 45 sind. Es gibt auch Ausnahmefußballer, wie Pepe, der Verteidiger, der Portugiesische, der ist, glaube ich, über 40. Es gibt noch andere Beispiele oder auch Buffon, der italienische Nationaltorwart, der über 40 war.
Ja.
Bei Torhütern geht es noch, aber bei zum Beispiel beim Mittelstürmer, bei der Verletzungsanfälligkeit oftmals schon mit Ende 20, Anfang 30 ist es vorbei. Und bei uns, Jana, fängt ja der Job erst an. Ich habe die besten Rollen immer gespielt, umso älter ich wurde. Das war so. Ja, das ist sicherlich, das ist ja kein Verdienst, aber es ist so, das kann man schon so sagen.
Ja, und mit Sicherheit auch, glaube ich, nochmal eine andere Zukunftsperspektive, ne? Die man dann einfach hat, wenn man diesen Beruf ergreift. Als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe auf die Bühne als Stripperin, dann ist ja eigentlich schon klar als Frau, oder es gibt ja auch männliche Stripper, der ist eigentlich recht schnell klar. Das wird also nicht der Job sein, den man bis zum Renteneintritt macht.
Ja, ich glaube gar nicht, dass man sich am Beginn des Berufslebens als Schauspieler oder auch als Schauspielerin oder Stripper, die Gedanken so konkret macht, oh, wie lange kann ich das eigentlich machen? Man macht es erst mal. Und erst mit im Laufe der Zeit merkt man, oh, da ist ja ein großer Verschleiß da, ein moralischer und natürlich auch ein körperlicher. Wie lange kann ich das überhaupt machen?
Ja.
Und das ist sozusagen auch eine Sache, die man sich, glaube ich, am Beginn der Karriere gar nicht so sehr gar nicht so sehr immer wieder selber vorbetet, sondern sagt, das entsteht eigentlich erst diese Überlegung.
Ah ja, okay.
Das war bei mir übrigens auch nicht so, ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie lange kannst du den Beruf ausüben. Ich übe ihn halt aus.
Ja.
Klar ist auch, dass natürlich bei uns, das muss man auch mal so sagen, also gerade Jochen war in meiner Vorstellung, Jochen Busse, ein wirklicher Kollegenfreund, wir kennen uns jetzt wirklich viele, viele Jahre. Und ich war auch in seiner Vorstellung in Köln. Der wird jetzt 82 und spielt vor ausverkauften Häusern. Das ist sicherlich ein Geschenk. Und also bei mir wird sicherlich mit im Rentenalter mit dem Beruf nicht Schluss sein, wenn man, so Gott will, gesund bleibt.
Wow,
Das ist, ja, das ist so, Jana.
Ja, das ist tatsächlich so. Ist ja auch als Schauspieler. Egal, in der darstellenden Szene wird es immer Rollen geben, die eben genau für Charakterschauspieler geeignet sind. Ne? Wo es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viele richtig gute gibt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche sich einfach irgendwann aus dieser Branche verabschieden und sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie doch Anführungsstrichen, Vorrentenzeit oder Rentenzeit ganz anders verbringen als auf der Bühne. Aber ich finde es natürlich total schön, auch bei Schauspielern übrigens, je älter sie werden, desto interessanter werden sie. Also bei wem das zum Beispiel ganz extrem ist, ist ja Leonardo DiCaprio oder ein Christoph Waltz. Das sind ja so Charakterschauspieler, die mit jedem Lebensjahr einfach noch spannender, noch interessanter werden, die einfach ihre Rolle nochmal ganz anders transportieren können, als wenn sie jetzt 20 Jahre jünger gewesen wären. Also das.
Ja, das, eben. Oder Henry Maske.
Oder Henry Maske, du hast mich wieder.
Da haben wir es wieder, ne? Da haben wir wieder. Auch der ist ja durchaus noch ein sehr attraktiver Mann, und obwohl er jetzt keinen Leistungssport mehr macht, aber Jana nicht, ich meine, oder habe ich jetzt was Falsches gesagt?
Nö, da bin ich total bei dir, da bin ich absolut bei dir. Ich höre übrigens auch immer wieder, wenn ich irgendwo darauf angesprochen werde, dass wir bei den Podcasts zusammen machen, dann sagen ganz viele so, ach, ich habe jetzt irgendwie ganz lange kein Foto gesehen, und dann sehen sie, ne, unser Coverfoto oder mal so, wenn wir mal was posten oder so, der sieht ja immer noch so attraktiv aus, das hört ja gar nicht auf bei ihm, also so viel mal ein Feedback aus meinem Umfeld.
Du bist ja lieb. Nein, das ist lieb, dass du es sagst. Aber man muss auch ehrlich zugeben, es gibt dann auch wieder so Stimmen, die sagen, ja, aber ich habe sie ganz anders in Erinnerung. Sie hatten ja früher, da waren sie ja jünger und hatten ja ganz schwarze Haare, sage ich.
Guck mal, aber du hast beide noch Haare.
Mal Spiegel. Guck mal, beide mal in Spiegel. Ja, man wird älter. Ja, das ist einfach so, dass der Lauf der Zeit, dass auch der Wolf dann auch mal grau wird. Es gibt ja dieses wunderschöne Lied, der alte Wolf wird langsam grau. Nicht? Er kennt die Schliche seiner Schäfchen ganz genau. Ja. Und das ist ja was Schönes, dass man Lebenserfahrung sammelt und dass man natürlich dann auch älter wird.
Ja.
Das ist so. Aber ich danke dir. Es hat mich wieder sehr aufgebaut und wird mir den Tag heute versüßen, liebe Jana, was du gerade gesagt hast.
Diese Chance nutze ich gleich und leg dich auf meine Couch, lieber Carsten.
Ach, herrlich. Ach, bin ich aufgeregt.
Fragen aus der Community.
Ich würde dich gern was fragen. Du hast ja viele Rollen gespielt und da setzt man sich natürlich vorher wahrscheinlich auch Grenzen, so bezüglich Nacktheit oder wie viel zeigt man so von sich. Wie waren deine Grenzen? Wie hast du die selber gesetzt und bist du auch mal doch über sie hinausgegangen, was du am Anfang gar nicht gedacht hättest?
Also ich bin Darsteller, als Schauspieler, darstellerisch mag ich mal nicht das Wort Darsteller, bin schauspielerisch sicherlich über Grenzen gegangen. Auch auf der Theaterbühne, aber auch beim Film. Ich weiß noch, wir haben mal den Tod meiner Lebensgefährtin gedreht bei Freunde fürs Leben. Da bin ich wirklich über Grenzen gegangen. Das ist eine sehr, sehr, die Szene haben wir übrigens nur einmal gedreht.
Mhm. Was für eine Grenze war das? Was war das für ein...
wo man sehr, sehr viel Emotionen rausgelassen hat. Also wo man wirklich auch emotional einfach über das normale Maß hinausgegangen ist.
Wow.
Das war sicherlich so, was ist mir noch in Erinnerung. Ansonsten setzt du dir keine Grenze. Die Grenze setzt die Rolle, Jana. Mhm. Weil, warum soll ich mich nackig machen, wenn die Rolle sagt, nee, das ist angezogen? Also ich glaube... Das ist etwas, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Dass du bei einer Liebesszene jetzt nicht völlig nackt im Bett liegst, wenn das nicht nötig ist, versteht sich von selbst.
Ja.
Eigentlich schade. Nein. Nee, weil es ja doch immer im professionellen Bereich bleibt. Das ist ja keine, das ist ja kein Pornodreh, sondern das, hier geht es ja um ganz andere Sachen.
Ja.
Aber da gibt es eigentlich keine Grenzen. Und du sagst dann nur einfach, es gibt so vernünftige Sachen, die du dann einfach nicht machen musst.
Mhm.
Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also gerade Liebesszenen oder weil du das so angesprochen hast, die sind ja nicht wirklich erotisch, weil da steht da ein Kameramann und da ein Beleuchter. Oh, warte mal, können wir hier nochmal, nee, ist unscharf gerade, können wir da nochmal, ganz kurz, könnt ihr mal kurz stillhalten.
Ja.
Wir müssen den nochmal nachjustieren, den Scheinwerfer, und du denkst, oh, bitte Kinder, können wir endlich mal spielen.
Ja.
Ja, also das ist ja alles andere als unbeobachtet, und das ist natürlich auch dann nicht wirklich erotisch. Das hat da wirklich was mit Schauspiel zu tun, und das ist ja auch richtig so.
Gibt es irgendwas, was du abgelehnt hättest? Ich muss dich noch mal ganz kurz ausquetschen. Gibt es irgendwas, wo
abgelehnt,
du sagst?
Abgelehnt?
Ja, war, genau.
Ja, weiß ich nicht. Eher politisch inhaltlich als körperlich, glaube ich. Ich glaube eher, dass man sagt, nee, dafür stehe ich nicht.
Ja.
Für bestimmte Inhalte. Weiß ich nicht, also diskriminierende, um Gottes Willen, ist das
schwieriges Wort.
Diskriminierende Inhalte oder sowas.
Mhm.
Oder, weil es gerade so aktuell ist, antisemitische oder besser gesagt antizionistische oder zionistische Inhalte.
Mhm.
Das ist sowas, das kannst du mit mir nicht machen.
Mhm.
Ich mag auch Behindertenwitze nicht.
Ja.
Es sei denn, die machen sie selbst oder... Die besten Witze über Juden machen die Juden selber. Also da ich sehr viele Freunde habe. Das, ja, also du verstehst sehr genau. Mhm. Das sind so Sachen, da hätte ich gesagt, nö, möchte ich nicht. Aber dass ich andere Sache, sicherlich hätte es mir auch körperliche Grenzen gesetzt. Also gewisse Stunts kannst du nicht selber machen, wenn ich es mal höre. Er macht alle seine Stunts selber. Arschlecken 350. Also entschuldige
Tom
bitte.
Tom Cruise ist ja so jemand,
ja.
Ne?
Was?
Tom Cruise ist, glaube ich, jemand, der sagt, er macht alles dann
selbst.
Ja,
aber auch nicht alles selber. Also da gibt es bestimmte Sachen, die man einfach nicht selber machen kann, weil es so hoch spezialisierte Dinge sind, also wie ein Motorrad und dann LKW rutschen oder solche Dinge, das geht gar nicht.
Um Himmels Willen. Ja, und also, dafür gibt es auch ausgebildete Spezialisten, denen soll man dann ihren Job schon lassen, finde ich auch.
Ja, das ist so vollkommen richtig so. Und du siehst ja, was passieren kann am Set, wenn man da nicht gut umgeht. Siehe Alec Baldwin, hat zwar mit Stunts nicht so viel zu tun, aber immer,
ach Gott, stimmt,
immer sehr, sehr süß. Ja.
Ja, richtig.
Meine Liebe, wir reden ja heute über Rollen und Rollen des Lebens und so weiter und so fort und über Schauspiel. Jetzt kennst du ja meine Meinung. Klar, ich habe das ja immer sehr geschätzt, was du auch gemacht hast. Das muss man auch sagen, da muss man auch Achtung haben. Der Job ist noch nicht so einfach, aber ein Show und Rolle. Für mich ist es ja doch ein großer Unterschied. Hattest du trotzdem, wenn du gestrippt hast, so etwas wie eine Rolle, die du eingenommen hast? Hast du dir das vorgestellt oder warst du da sehr du selbst? Weil ich habe ja da so eine ganz eigene Theorie. Aber gut, sag du erst mal.
Also am Anfang war ich tatsächlich ich selbst und habe aber gemerkt, das tut mir gar nicht gut. Weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich auch, wenn jemand mal was Blödes sagt, dass ich da auch echt schnell... das dann persönlich genommen habe. Ne? Es gab natürlich auch mal
was,
Leute...
Was denn Blödes sagt, bitte? Ist das so total laute Musik und wie denn Blödes sagt? Was kann man da Blödes sagen?
Na, ich weiß zum Beispiel einmal, ich hatte einen Striptease. Also damals war ich ja ganz viel auch in Clubs unterwegs. Also es war im Prinzip so, dass dann für so einen Abend so Table Dance Event gebucht war. Das war aber normalerweise eigentlich ein Club, also eine Disco damals tatsächlich noch, wo dann einfach nur ein Table Dance Abend stattfand. Und da konnte man im Prinzip, wenn man Drinks getrunken hat, mit einer gewissen Anzahl von Drinks sich eine bestimmte Anzahl von Dollar verdienen und sich dann damit dann so ein Striptease holen. Das heißt also, das waren jetzt nicht
irgendwelche... Warte mal ganz kurz. Bitte ganz kurz.
Ja.
Also, der am Stock besoffensten war, konnte sich die besten Strips holen.
So ist es. Na, im Endeffekt haben dann ganze, absurd, ganze Gruppen
der war
von
so
Leute.
Hackevoll, hat nichts mehr mitbekommen, aber ist mein Strip.
Genau.
Das ist bescheuert.
Na, man hat dann auch tatsächlich nicht unbedingt nur für einen gestrippt, sondern es gab dann so Bereiche in der Diskothek, die dann abgetrennt waren und dann durften halt dann auch immer 5, 6 Leute gleich. Also es haben dann ganze Gruppen Gruppensaufen gemacht.
Die mit 10, da sitzen die mit 15 Syntonic, die kriegen gar nichts mehr mit.
Genau. Im Prinzip ja.
Dann die mit 10 Syntonic und die noch einigermaßen helle sind, die noch was mitkriegen, die sitzen im Bereich, wo gar nicht gestrippt wird.
Genau. Im Endeffekt war es genau so. Genau so war es. Aber das Ding war, dass dann natürlich manchmal auch Freundinnen dabei waren. Und dann war es natürlich schon so, dass dann natürlich die Jungs auch als Gruppe dann so 7, 8 Leute dann da in diesem separat abgeteilten Bereich waren. Dann wurde gestrippt und dann bin ich da mal natürlich ja auch wieder mit meinem damaligen Bodyguard, man hatte ja immer jemand dabei, damit man da einfach sicher wieder in die Umkleide kommt, bin ich dann halt wieder auf demselben Ausgang natürlich auch raus, wo dann auch die Freundinnen manchmal davor warten. Da habe ich schon üble Sachen gehört. Also Bodyshaming hoch 50. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon heftig, also was man da so zu hören bekommt.
Weil die Mädels dann eifersüchtig waren, ja?
Ja, na klar, weil die gesagt haben, ja, so eine, naja, also die kann mir eh nicht gefährlich werden oder mit dem Hintern, das ist ja, also ne, das gibt, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Aber ich weiß, dass mir es damals geholfen hat, das nicht persönlich zu nehmen, weil ich dann doch wie so eine Striptease-Figur für mich hatte, die dann wirklich, wenn ich die Klamotten angezogen habe, wenn ich das Make-up aufgelegt habe, du kennst mich ja, ich bin da sonst nicht unbedingt die täglich mit 4 Tonnen Make-up rumrennt, sondern das war dann tatsächlich wie so eine Verkleidung für mich. Und dann sind so eine Aussagen auch abgeprallt und das brauchte ich tatsächlich.
Ja, aber ich nochmal, um dir da auch noch im Nachhinein recht zu geben, meistens haben ja die dann Bodyshaming betreiben, das Problem. Wenn du mit dir im Reinen bist, machst du das ja nicht. Dann reibst du dich auch nicht daran und sagst, ey, komm. Und wenn man das nicht erwidert, dann verpufft das ja auch. Dann sagt man, ja, komm, leg dich doch gehackt. Ich war da gerade, hab da gestrippt für deinen Kerl und du hast draußen gesessen. Was willst du eigentlich?
Ja, stimmt.
Okay.
Ach, da habe ich mich gar nicht drauf eingelassen. Das hätte ich auch nie gemacht. Und man muss auch sagen, es war immer ganz interessant, wir waren in unserer Agentur ja, wenn es so um die Körpermaße ging, war ja alles vertreten. Also wir hatten super sportlich schlanke, sehr, ich sag mal, zierliche Frauen. Wir hatten aber dann, wie bei mir, auch mal eine Frau, die halt mehr Kurven hatte, eben viel Hüfte, viel Brust. Und im Endeffekt war es tatsächlich so, dass alles gefragt war, aber vor allem eben auch dieser sehr weibliche Typ Frau als Stripperin. Und das ist was ich damals auch eigentlich ganz schön fand, dass es eben alles gab. Und wenn wir einen Auftritt hatten, waren wir meistens 3 Tänzerinnen und 1 Tänzer. Wir hatten dann auch wirklich immer 3 verschiedene Bodytypes dabei, 3 verschiedene Haarfarben. Und so konnte dann halt wirklich jeder auch den Typ Frau finden für so einen Strip, den er halt eben schon irgendwie präferiert anzuschauen. Und das war auch, muss ich sagen, eine schöne Situation mitzubekommen, dass es wirklich für jeden Geschmack dann auch immer was gab und dass es nicht einen Typ Frau gibt, wo gab's alle
eine,
Männer sagen, nein, danke.
Gab es eine Art Lieblingsrolle für dich, wo du gesagt hast, ja, ich bin so gerne das Klischee, so die Polizistin oder die Krankenschwester oder so. Gab es da irgend sowas oder ist es zu albern?
Da hast du tatsächlich schon was genannt. Ich war super gerne die Krankenschwester. Das mochte ich einfach gerne.
Wusste ich jetzt nicht. Okay, ja, alles klar.
Ja, habe ich auch sehr heute schön. Noch. Ich passe nur nicht mehr wirklich so unbedingt rein. Also,
da haben dich bestimmt sehr, sehr viele gerne von dir verarzten lassen. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, das mochte ich gerne. Aber insgesamt ist es, glaube ich, toll, wenn man immer wieder so in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Halloween hat man dann halt irgendwelche passenden Kostüme gehabt. Oder natürlich war man auch mal das Schulmädchen oder so. Ne? Man hat dann halt so verschiedene Outfits. Ich mag auch tatsächlich verkleiden sehr gerne. Ich liebe Bad Taste Partys. Und also heute, Leute, wenn ihr eine Boto-Party macht,
lade ich eigentlich was für Bad Taste Party?
Kennst du Bad Taste? Bad Taste heißt eigentlich so hässlich wie möglich anziehen. Oder ich habe letztes Jahr mein...
Bad Taste, genau.
Also so schlechter Geschmack.
Noch nie gehört.
Du, da kann ich dir Fotos zeigen, da erkennst du mich nicht drauf wieder, ne?
Aber die gibt's ja, Bad Taste sehe ich ja täglich auf der Straße.
Ja, da braucht
man keine Party dazu.
Nee, brauchst du einmal über die Kastanienallee laufen, hast Fasching und genau. Bad Taste gleichzeitig.
Aber genau, das Beste, was ich jetzt gehört habe, das hat von einem Comedian und einer Freundin hat mir das auch nochmal gesagt, die Muffin-Jeans. Muffin-Jeans, dachte ich, was sind Muffin-Jeans? Ja, wenn du die oben zumachst, kommt der Teig raus.
Oh Gott, oh, scheiße, so eine Hose habe ich auch.
Fand ich super lustig, dachte ich, ja klar.
Sehr schön, ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine Motto-Party gemacht, die war auch richtig gut. Fehlkauf. Da durfte jeder das anziehen, was er mal fehlgekauft hat und nie aus dem Schrank geholt hat. Und da kamen auch Outfits zusammen, sage ich dir. War echt unterhaltsam.
Okay, gut.
Ja, lieber Carsten, dann darf ich dir jetzt wieder eine tolle Frage stellen. Mhm. Warst du von Anfang an sehr selbstbewusst oder musste sich das auch erst weiterentwickeln? Vor allem so auch das Auftreten am Set und mit den anderen Darstellern. Und wie sahen deine ersten Auftritte und Rollen ungefähr aus?
Also selbstbewusst war ich eigentlich schon immer. Das ist mir eigentlich in der Erziehung mitgegeben worden, dass man, wenn man fleißig ist und etwas dafür tut, dass man dann auch was macht. Oder wollen wir noch viel früher reingehen als Kind? Also meine, besonders die Mama, aber auch Vater natürlich, haben dafür gesorgt, dass man sich immer wohlgefühlt hat mit sich selbst. Was ja das beste Selbstbewusstsein ist, was man Kindern mitgeben kann, dass man sie unterstützt, dass man sie einfach fördert. Mhm. Und insofern war ich da auch selbstbewusst. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Sicherlich habe ich mich als junger Schauspieler kaum ertragen können, wenn ich es dann mal gesehen habe, weil ich dachte, ach du Scheiße, wie sprichst du, wie siehst du aus, was machst du da? Aber das ist, glaube ich, ganz normal, dass man erst mit im Laufe des Lebens sich immer besser irgendwie, sage ich, ruhig ertragen kann. Mhm. Ich konnte das erst so mit Mitte 30, Ende 30, dann bei Freunde fürs Leben. Das gibt so einen ganz bestimmten Punkt, wo ich dann wirklich auch mal gut fand, was ich gemacht habe. Mhm. Vorher hatte ich dann mal den Abstand, auch bei meinen Shows. Ja, das fand ich schon gut, aber du verstehst mich, ja. Ich hatte immer einen großen Abstand zu mir, den habe ich auch heute noch, aber natürlich weiß man dann auch mal, das, was du jetzt gemacht hast, war auch ganz gut. Nee, also das Selbstbewusstsein brauchte ich mir nicht zu erarbeiten, das hatte ich. Und ich finde es auch gut. Meine Mutter hatte sich mal mit einem Freund unterhalten, einem Pauker in der Staatsoper, also einer der weltbesten Pauker zu seiner Zeit, Rudi Liebetrau. Er lebt leider nicht mehr und die hatte eine Mama hat gesagt, ja, der Carsten, der ist immer so wild und will immer sagt, na, was willst du? Der will auf eine Bühne, ja, der muss so sein.
Ja,
wenn der das nicht macht, der möchte gerne mal sich auch ein bisschen exaltiert oder exponiert präsentieren.
Ja.
Nicht gerade exaltiert, aber und das ist genau das, was es dann braucht. Mhm. Insofern, glaube ich, ist da deine Frage relativ klar beantwortet.
Jetzt kommt mir tatsächlich noch eine eigene auf. Gab es auch mal jemanden, mit dem du eng am Set arbeiten musstest, den du überhaupt gar nicht, niemals, nie nicht leiden konntest? Und wie überspielt man das dann?
Also ganz ehrlich gesagt, natürlich sind die Sympathien verteilt. Hm. Aber es gab nie eine Situation, noch nie in meinem beruflichen Leben, und ich gucke, versuche jetzt wirklich sehr genau zu sein, weder auf dem Theater noch am Set, wo ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammengearbeitet habe, wo ich gesagt habe, nee, geht gar nicht. Mhm. Also überhaupt nicht. Sondern mein Credo ist es eigentlich, sich auch auf jeden einzustellen und auch immer zu überlegen, hä, was ist jetzt für den schön? Mhm. Und gerade wenn Kollegen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn Kollegen ans Set kamen, die nur einen Drehtag hatten, dass man denen auch ein sehr schönes Gefühl gibt, sehr sicheres Gefühl und gerade dann eben nicht den Chef rauskehrt und sagt, du pass mal auf, ich bin hier der, der die Hauptrolle hat und das alles macht. Nee, Jana, gab es wirklich nicht. Also schön.
Das macht dich auch sehr nahbar, glaube ich, wenn die Leute dann auch die Erfahrung haben, wenn sie dich dann mal einen Tag kennenlernen an so einem Set und dort sind, und natürlich auch super aufgeregt, dass du sie dann so zwischenmenschlich abholst, das ist echt mega schön. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man auch Angst hat davor. Wie ist es, wenn ich da in ein bestehendes Team hineinkomme, irgendwie einen Spieltag dabei bin oder einen Drehtag und dann weiß man gar nicht, was erwartet da einen. Ne? Und wenn du das dann so auffängst, ich glaube, das haben viele als Geschenk empfunden.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir zwar auch bestätigt worden, aber jetzt nicht so expresses Verbes. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass man einfach dem anderen das Gefühl gibt, hey, wir mögen dich, du bist hier willkommen und fühl dich einfach wohl. Und wenn es nur für einen Tag ist. Doch, schön. Das war immer wichtig. Und im Gegenteil, ich habe mich dann gerne mal über mich selbst lustig gemacht oder in meiner Rolle. Mhm. Und da, um den anderen auch das Gefühl zu geben, hey, das war für dich jetzt auch schön. Mhm. Sag mal, apropos Grenzen, die du mir gerade gestellt hast, die Frage, hast du dir Grenzen gesetzt anfangs, wie weit du gehen möchtest? Und was mich dann noch interessieren würde, hast du die dann irgendwann überschritten vielleicht sogar?
Mhm. Also natürlich macht man sich also, am Anfang, ja? Nee, sag ruhig.
Ja, sag mal. Sag erst mal.
Also natürlich macht man sich am Anfang Gedanken. Also ursprünglich hatte ich ja das allererste Mal gedacht, ich werde nur Gogo-Tänzerin, wo man ja einfach nur so tanzbare Outfits anhat und die Menge anheizt, jetzt mal loszulegen mit dem Tanzen. Ne? Relativ schnell war klar, mein Bewegungsmuster passt überhaupt nicht zur Gogo-Tänzerin, die ja sehr so auf Action und Power ausgelegt ist, sondern
ich bin schon. Wie war denn dein Bewegungsmuster?
Na, schon eher sinnlicher, sage ich mal. Ne? Also ich habe schon weichere Bewegungen und sinnlichere Bewegungen gemacht, die einfach viel besser zum Striptease gepasst haben, so vom Tanzmuster. Ja. Das hat damals auch Detlef die Soest relativ schnell zu mir gesagt, als ich in der Tanzausbildung war. Also du brauchst wirklich was, wo du mit deinem Körper spielen kannst, in sinnlicher Form. Und das war dann tatsächlich auch das, wo ich mich sehr schnell wohlgefühlt habe. Für mich war aber am Anfang auch klar, ich war ja noch sehr jung, ich war ja gerade 18 geworden. Also ganz ausziehen ist jetzt erstmal kein Thema für mich. War auch tatsächlich die ersten Jahre so. Aber ich hatte später für mich festgestellt, ich würde es gar nicht an einer Klamottenanzahl festmachen, wie viel noch anbleibt oder wie viel ich ausziehe, sondern mir wurde eigentlich relativ schnell klar und ich glaube auch schon nach den ersten 12, 13 Monaten meiner Tanzkarriere, dass ich als einzige Regel und Grenze für mich habe, dass ich mich ernst nehmen möchte. Und wenn ich irgendwo spüre, ich fühle mich gerade mit etwas nicht wohl, dass ich mir da selbst versprochen habe, mich ernst zu nehmen und das dann auch nicht zu machen. Und es gab tatsächlich auch einige Anfragen beziehungsweise auch Angebote, wo für mich ganz klar zu spüren war, da ist eine Grenze und da nehme ich mich ernst und das habe ich auch abgelehnt. Ich hatte natürlich auch Soft-Porno-Anfragen dann bekommen. Auf kurz oder lang gab es dann natürlich auch unmoralische Angebote, hochdotierte unmoralische Angebote, aber ich heute noch nicht, egal. Auf jeden Fall war da für mich ganz klar, nee, da spüre ich eine Grenze, unabhängig von irgendwelchen äußeren Merkmalen, sondern ich spüre meine Grenze und die habe ich absolut gewahrt und auch nie überschritten.
Es gibt ja Kollegen, die in den 70er Jahren, also auch namhafte Kollegen später, die in den 70er Jahren so Softpornos gedreht haben. Weiß jetzt gar nicht, ich war damals ja nicht, das gab es ja damals nicht. Für mich erstens war ich zu jung und zweitens gab es das, sagen wir mal, bei uns auch nicht, so eine Produktion. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es abgelehnt hätte. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist ja mal so ein Ding, wo man sagt, ja, sowas würde ich ja nie machen, wo ich sage, halt, haben sie dich gefragt, hättest du es machen können, also. Immer Gemach, ja, bei solchen Dingen immer so urteilen. Aber Softpornos finde ich jetzt nicht schlimm oder so.
Ja,
oder so.
Ich auch nicht. Weißt du, warum ich es nicht gemacht habe?
Ich finde Pornos nicht schlimm, wenn man es machen will. Du sollst es machen. Also voll. Ist mir völlig Wurst.
Bin ich voll dabei, ich voll dabei.
Weißt aber, aber du hast es nicht gemacht.
Genau, und ich kann dir auch genau sagen, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe denen nicht getraut. Wenn die vorher sagen, das und das wird man sehen, das und das wird man aber nicht sehen, habe ich denen einfach nicht über den Weg getraut. Und das hing auch tatsächlich mit einer Story zusammen, die ich erlebt hatte seinerzeit. Ich hatte eine liebe Tanzkollegin und habe einfach mitbekommen, dass sie dieses Angebot angenommen hat. Und ich glaube, es hat 2 oder 3 Monate gedauert, bis sie dann Hardcore-Darstellerin war und nochmal 2 bis 3 Monate, bis ich sie durch Zufall auf der Oranienburger habe stehen sehen. Und das war dann tatsächlich für mich so ein mahnendes Beispiel, wo ich wusste, mein Bauchgefühl war schon richtig zu sagen, ich gehe gar nicht in die Richtung. Einfach auch aus einem gewissen Selbstschutz heraus und einfach auch aus der Angst heraus, dass ich dann manche Dinge vielleicht gar nicht mehr so einfach im Griff habe. Eben was gefilmt wird und was nachher gezeigt wird in einem Film, das kann ich halt eben nicht. Oder damals hatte ich auch nicht das Gefühl, mit 19 oder 20 Jahren da den Background zu haben, irgendwelche Verträge zu schließen, dass es dann Vertragsstrafen gibt oder irgendwas. Da war ich einfach überhaupt nicht firm drin. Für mich war einfach klar, ich möchte tanzen und ich möchte diesen Beruf gerne ausüben. Aber alles, was so in diese Richtung geht, wollte ich lieber nicht machen. Eben auch aus meinem Beispiel meiner einen Kollegin, die ich damals hatte.
Ja, ja, klar. Nicht jeder ist da so charakterfest, die dann sagt, nee, pass mal auf, lass mal jetzt gut sein. Ist vielleicht jetzt nicht die erstrebenswerteste Karriere. Kann man machen, kann man lassen. Aber das, was du da für dich entschieden hast, glaube ich, ist richtig. Ne?
Ja. Für mich war es gut so. Für mich war es wirklich, insgesamt war es gut so. Ich kann auf heute auf alles zurückschauen und kann sagen, ich würde nichts davon anders machen. Das ist meine Vergangenheit, dazu stehe ich auch. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, als ich meine Bücher geschrieben habe oder jetzt hier auch immer alles unter meinem echten Namen gemacht, weil ich auch das Gefühl habe, ich möchte gerne dahinter stehen, was ich mache und auch da transparent sein. Und das ist, finde ich, auch so für mich einfach ein Gefühl von, dass ich authentisch bin. Authentizität, ein Fremdwort.
Okay.
Genau, jetzt würde ich dir auch gerne noch mal eine Frage stellen, die du mit Sicherheit nach fast 40 Jahren sehr gut beantworten kannst. Würdest du sagen,
dass... Du reitest immer auf den 40 Jahren rum, ja.
Ich finde das so richtig, also ich finde das, total wow. Also so, auf so eine Karriere zurückzuschauen, ich glaube, es gibt fast nichts, was du nicht schon erlebt hast. Und ich glaube, dass das auch der ganz große Gewinn auch heute ist, wenn du auf die Bühne gehst, dass du so viel Erfahrung
hast. Also Also eins weiß ich ganz genau, wir beide haben kein Softporno gedreht, das weiß ich.
Das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Und trotzdem,
na los, ist ja die Frage.
Genau, trotzdem ist ja die Frage, ob du sagen würdest, dass die Bühne vielleicht auch manchmal so ein Stück weit eine Sucht ist. Also wenn man einfach immer auf dem Podest steht und auch die Bewunderung und Anerkennung bekommt, aber trotzdem auch einfach das Gefühl, was man da auf der Bühne hat, selber spürt. Würdest du sagen, das war vielleicht so eine Art Sucht auch die ganze Zeit?
Da so weit würde ich nicht gehen, aber dieses Gefühl nach einem Theaterabend, der ja immer einmalig ist, macht das Theater so besonders. Die Einmaligkeit, die Aura des Theaterabends und das Gefühl danach, dass die Leute applaudieren, wenn es ihnen wirklich gefallen hat von Herzen, was man ja auch spürt. Nicht nur so ein Höflichkeitsapplaus, wie manchmal bei so vielen Fernsehshows, wo dann ein Einpeitscher vorher und wenn der dann rauskommt, dann machen sie so einen Alarm und so. Das ist ja alles Käse. Theater ist sehr ehrlich. Ja, das ist schon das Gefühl des Applauses, wofür man auch kein Geld bezahlen kann, das bekommt man oder bekommt man nicht. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Und das kann man auch nicht beschreiben. Das ist einfach toll und das ist auch etwas, was, glaube ich, jeden Schauspieler freut oder jeden, der auf einer Bühne steht, auch die Showtänzerin im Table-Dance-Laden. Aber das ist eine Sucht, das würde ich nicht sagen. Also ich bin jetzt nicht, schön ist die öffentliche Anerkennung, natürlich. Die ist halt auch manchmal, bringt auch mal Schattenseiten mit sich, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber natürlich ist die öffentliche Anerkennung schön, wenn man hier auf der Straße angesprochen wird. Ey, ich war da oder ich war noch hier im Fitnessstudio. Und dann haben die gesagt, sag mal, also ich war jetzt mal in deinem Theater, so ein junger Kerl. Ja, das war ja lustig. Düsseldorf, ja, das war lustig. Ja, das hat mir echt gefallen. Ja, ich komme da wieder mal hin, ja.
Cool.
Hast natürlich auch mal welche, die sagen, und wie hat es Ihnen gefallen? Ja, ging auch vorüber.
Oh Gott. In Brandenburg wäre das ein Kompliment.
Ja, na, ist Oma irgendwann bad gut. Nee, aber du weißt, was ich meine. Nee, das ist Sucht, würde ich nicht sagen, aber das ist ein sehr schönes Gefühl ist, Applaus zu bekommen und den auch ehrlich zu bekommen. Das ist schon was ganz Schönes.
Ja.
Sag mal, du hast ja Grenzen überschritten. Du hast ja, das war ja klar, irgendwann mal, das ist ja so, also das ist ja nicht das Alltägliche, was du gemacht hast, das ist ja noch mehr grenzüberschreitend oder wird in der Gesellschaft als grenzüberschreitender wahrgenommen, als das, was Schauspieler tun.
Ja.
War das für dich irgendwann eine Gewohnheit und war das normal für dich? Und gab es Menschen in deinem Umfeld, die dann gesagt haben, naja, aber nee, für mich wird das nie normal sein, dass du für mich Grenzen überschreitest. Gab es das in deinem Umfeld, diese Wortwahl, und hast du das auch so selbst empfunden?
Also direkt diese Wortwahl nicht, aber es gab natürlich einige Leute in meinem Umfeld, die überhaupt nicht verstanden haben oder verstehen wollten, dass ich das beruflich mache. Es gab tatsächlich auch einmal eine ziemlich blöde Situation, das beschreibe ich auch in meinem ersten Buch, wo ich dann tatsächlich für den Geburtstag meines damaligen Lehrers gebucht wurde. Was ziemlich blöd war, weil ich davon nichts wusste, bis er dann im Prinzip als mein Opfer für den Abend mir auf den Stuhl gesetzt wurde und ich dachte einfach nur...
Schön, es ist ja sehr bezeichnend, dass du Opfer sagst.
Ja, in dem Fall war das tatsächlich so, ich war als Polizistin verkleidet und kam in diese Bar hinein und dann war im Prinzip vorher mit den Leuten, die es gebucht hatten, für ihn abgesprochen, dass ich erstmal so tue, als würde sein Auto abgeschleppt werden und dass ich ihn im Prinzip da zu mir rufe und ja, und dann im Prinzip recht schnell wird er dann auf diesen Stuhl gesetzt und dann fängt die Musik an und dann geht's los. Und ich sah von Weitem, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Und plötzlich saß er da und er guckte mich an, ich guckte ihn an und dachte so, das ist gerade, ich bitte Erdboden, tu dich auf, ich muss da jetzt reinspringen, das geht gar nicht. Und tatsächlich war er auch sehr diskret, wir haben nicht abgebrochen, ich habe das durchgezogen und hat tatsächlich an den wichtigsten Momenten die Augen zugemacht und im Prinzip, ja, also wir beide wussten das ja, was das jetzt für eine Situation ist, der Rest der Truppe nicht. Ich glaube, es hat auch niemand mitbekommen, in welcher Situation wir da waren, aber natürlich hat der Lehrer dann auch später das Gespräch zu mir gesucht und hat gesagt, Mensch, warum? Warum ist das jetzt für dich eine Möglichkeit des Geldverdienens? Und
ach, machst du so eine Schweinereien? Du bist so ein liebes Mädchen.
Ja, und er hat auch, das war tatsächlich etwas, was er gesagt hat. Von dir hätte ich das ja überhaupt nicht erwartet. Da dachte ich so, ja, von wem erwartet man das denn eigentlich? Also aber trotzdem hat er dann auch recht schnell verstanden, als wir drüber gesprochen haben, zwei, drei Worte, warum ich das mache und dass mir das halt eben Spaß macht und dass es für mich auch eine Kunstform ist. Und da hat er dann damals auch gesagt, ja, okay. Und er hat mit allen kommuniziert, dass er nie wieder eine Stripperin haben möchte. Das war für ihn, glaube ich, auch traumatisch, genauso wie für mich. Aber das war tatsächlich mal jemand, der gesagt hat, er findet das, er wollte dann mehr darüber wissen. Aber dass irgendjemand mich darauf angesprochen hat, warum überschreitest du Grenzen, das kenne ich eigentlich nicht.
Okay.
Finde ich auch übergriffig, weil das ist im Endeffekt meine Entscheidung. Also natürlich kann man Dinge hinterfragen, da bin ich total offen dafür, aber im Endeffekt...
Ja, das sehe ich aber ganz genauso. Ja, das ist, würde ich dann auch nicht kritisch hinterfragen, wenn man sagt, es ist halt so. Und er macht ja, du sagst ja auch nicht, ich finde das blöd, dass sie Lehrer geworden sind. Das ist ja seine Entscheidung.
Ja, genau, hätte ich auch sagen können. Ja. Von Ihnen hätte ich das ja gar nicht erwartet, ja. Geschichte.
Genau. Von Ihnen hätte ich nicht erwartet, dass Sie hier hinsetzen und dass Sie wissen, dass hier eine Stripperin gebucht ist. Das hätte ich von Ihnen auch nicht erwartet.
Ja, genau. Oh Gott, das wusste er ja gar nicht, der Arme, ne? Das hatte ich ja mitbekommen.
Okay, alles klar.
Also, lieber Carsten, jetzt ist es ja so, dass er die Karriere als Schauspieler finanziell gesehen ja auch eher was Unsicheres ist. Also man muss immer wieder Arrangements bekommen, man muss ständig zu Castings. Natürlich kommt es auch mal vor, dass man die Rolle nicht bekommt, weil es gibt ja doch auch bei den Schauspielern oder auch Theaterdarstellern gibt es ja schon viele, die auch bestimmte, ich sag mal, Ähnlichkeiten aufweisen. Ne? Da wird natürlich immer die Wahl nur auf einen fallen. Wie lernt man eigentlich damit umzugehen, dass das so ein bisschen unsicher ist, wie das so finanziell sich auch gestaltet?
Naja, mit Anfang 30, Ende 20 macht man sich, da war ich ja noch fest angestellt, da macht man sich nicht so eine Gedanken, auch als ich dann mich frei gemacht habe. Also wirklich, wo ich gesagt habe, nein, ich bin jetzt ein freier Schauspieler. Mhm. Und dann, das war ja auch so, dass ich immer zu tun hatte. Bis auf die Corona-Zeit war es eigentlich nie so, dass man gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich mache.
Ja.
Aber in der Corona-Zeit war es wirklich schwierig und das war auch ein großes, großes Problem. Nicht nur für mich, sondern für sehr viele meiner Kollegen.
Ja. Ja.
Aber nein, also ich habe mir da nicht so eine Gedanken drüber gemacht. Im Gegenteil, ich habe immer versucht, sehr fleißig zu sein und dann eben dafür zu sorgen, dass es auch dazu führt, dass man eben Jobs hat. Ja, es ist unsicher und vor allem ist es staatlich auch bescheuert geregelt. Also zum Beispiel, wenn man also Pausenzeiten hat, muss man sich halt beim Arbeitsamt melden. Das muss man einfach machen, damit man bestimmte Fehlzeiten sonst nicht hat. Aber da wir unstet beschäftigt sind, also meinetwegen jetzt 8 Wochen in Düsseldorf und dann wieder eine kurze Pause und dann geht es wieder weiter in einer anderen Stadt, muss man sich dort melden. Und das ist bescheuert gelöst.
Ja.
Da müsste es um Regelungen geben, auch andere Zeitregelungen. Es gibt viele Kollegen, die es überhaupt nicht schaffen, auf diese Regelung zu kommen, auf diese Arbeitszeiten, dass sie dann auch wirklich Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Sie haben aber gearbeitet. Und andere, die kriegen Sozialleistungen und haben nie gearbeitet. Das geht nicht, das ist ein Missstand. Und das müsste man auf jeden Fall anders regeln. Aber ja, klar,
wichtiges Thema.
Ein Gefühl der Unsicherheit hat es gegeben. Ja? Wie war es eigentlich bei euch? War man da fest angestellt oder muss man sich da immer neu bewerben?
Als Tänzerin als damals?
Ja, ja.
Nee, also ich hatte zwar eine Agentur, eine feste, aber das lief alles im Prinzip auf freiberuflicher Basis. Also da war man, ich sag mal, selbstständig.
Also auch eine gewisse Unsicherheit.
Total, ja, total. Bei mir war da halt damals... die Sicherheit, dass ich eine feste Agentur hatte.
Dann brichst du morgen die Haxe und dann kannst du nicht auftreten.
So ist es, ganz genau. Ja. Deswegen war das für mich auch nie eine Option, das hauptberuflich zu machen, sondern zusätzlich zu machen sozusagen. Und das war auch immer alles ganz transparent und hat wunderbar funktioniert. Aber ich weiß auch damals, da gab es dann schon ein, zwei Kolleginnen und Kollegen von mir, die da schon große Probleme auch hatten, wenn es dann mal krankheitsbedingt eine Zeit lang nicht ging, wenn es dann ja irgendwie schwierig wurde. Wäre zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit bestimmt ein Riesenthema oder ist bestimmt ein Riesenthema gewesen. Wenn man mal die Darstellerin und Tänzerin im Dollhaus fragt, wie es ihnen in der Zeit ging, glaube ich schon, dass sie sagen, das war schon eine schwierige Zeit.
Ja, nicht so. Würdest du sagen, dass du auf der Bühne vielleicht noch anschließend, letzte Frage, würdest du sagen, dass du auf der Bühne extrovertierter warst als im Leben? Legt man sich auf der Bühne dann so einen Schutzmantel zu oder hast du da was ausgelebt, was eigentlich in dir gesteckt hat?
Ah, das hat die ganze Zeit.
Das ist ja eigentlich immer meine Theorie.
Ja, da bin ich auch völlig bei dir, bestätige ich deine Theorie total. Im Endeffekt muss man natürlich einen extrovertierten Anteil haben, den habe ich definitiv. Den habe ich auf der Bühne auch sehr ausgelebt und so, muss ich sagen, habe ich mich dann auch wirklich komplett gefühlt. Tatsächlich war es so, als ich dann nachher aufgehört habe mit dem Tanzen, die ersten 1-2 Jahre hat mir dieser Anteil von mir tatsächlich sehr gefehlt. Und da habe ich auch richtig wie so einen kleinen Trauerprozess durchgemacht, weil einfach etwas weggebrochen ist, worüber ich vorher ganz viel Freude und Bestätigung auch bekommen habe, muss man ja ganz ehrlich sagen. So geht es ja unseren beiden.
Aber was mir da gerade einfällt, hätte ich gesagt dann zu dir, wenn du meine Freundin gewesen wärst, hätte ich gesagt, du fehlt dir? Klar, kein Problem, mach mal für mich heute.
Da muss der Applaus aber sehr laut werden, dass er dann im Prinzip genauso zurückgibt.
Ja, Schatze, du, ein sehr schönes Gespräch wieder mit dir, finde ich, auch wieder von dir eine Menge erfahren und du vielleicht auch ein bisschen was von mir.
Ja, absolut.
Ja, wenn wir jetzt beide ein Fazit ziehen wollen, ich sag dir mal so, also natürlich bin ich, was wir heute nicht so gemacht haben, mich auf irgendeine Seite zu stellen oder so, das würde ich auch gar nicht so tun, aber natürlich finde ich schon, die Musical-Ausbildung ist langwieriger und sicherlich auch etwas umfassender und komplizierter.
Absolut.
Ich würde trotzdem den einen Job nicht über den anderen stellen. Ja. Beide haben ihre Berechtigung, aber klar ist, dass man beim Musical schon etwas mehr aufwenden muss. Ich kenne Stripperinnen, die wussten am Vormittag noch nicht, dass sie heute am Abend Stripperinnen sind.
Ja, das stimmt.
Und die es auch ganz gut gemacht haben. Und das ist natürlich im Musical-Bereich völlig ausgeschlossen. Na klar, am Ende bekommen beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise, der Schauspieler oder Musicaldarstellerin und auch die Stripperin, Applaus und Bewunderung. Und insofern,
absolut,
glaube ich, kann man das schon miteinander vergleichen, obwohl sicherlich, das verstehst du sicherlich, ich sage ja, also ich bin schon sehr bei unserer Musicaldarstellerin.
Ja, das kann ich mir sehr vorstellen. Und es ist auch, glaube ich, sehr dicht eben angesiedelt, auch an deinem Job einfach. Und trotzdem, glaube ich, sehe ich das ganz genauso wie du. Im Endeffekt stehen beide auf der Bühne, beide folgen einer Leidenschaft und auch nur dann kannst du es wirklich gut machen. Und ich glaube, so weit auseinander sind sie dann gar nicht. Natürlich ist das Publikum ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist ein Leben auf der Bühne etwas, was man wollen muss. Es ist eine Show, die man genießt und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man das so lange verfolgt, wie es einem gut tut. Wenn man davon gut leben kann, dann ist alles super. Und von daher, ich bin, muss ich sagen, natürlich bei der Stripperin, weil ich es einfach gut nachvollziehen kann. Ich liebe allerdings auch Musicals.
Okay, siehst du, wir sind zwar heute nicht, also kontrovers waren wir nicht, vielleicht nicht ganz einer Meinung, aber natürlich haben wir uns auch heute wieder angenähert und ja, klar.
Genau, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke auch dir und wie gesagt, viele Grüße nach Berlin und ich habe heute Abend wieder Vorstellungen. Tja, irgendwann musst du es sehen, vielleicht,
auf jeden Fall.
Vielleicht haben wir bald die Gelegenheit und dann. Gut, bis dahin, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören und bis bald, euer Carsten und die
Jana Förster, genau, tschüss, gewunken nach Düsseldorf.
Das war wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast. Neue Folgen gibt's jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein, jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel, der Podcast, eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche, Produktionsleitung Ulla Meier, Inhalt und Redaktion Lena Neumann, Musik Sammy Naja, Ton und Schnitt Denise Vesper.